Hallo im Podcast für Grundlagen der Versorgungsforschung im Studiengang Versorgungsforschung und Management. Heute im Podcast haben wir einen Gast, nämlich die Mona. Mona, magst du dich kurz vorstellen, was du denn so machst und wer du bist?
Ja, hallo Vanessa, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute in dem Podcast sein darf. Genau, ich bin die Mona. Ich arbeite aktuell am Uniklinikum in Augsburg in der Herz- und Thoraxchirurgie als wissenschaftliche Mitarbeiterin und bin da vor allem an einem großen Innovationsfondsprojekt beteiligt, beziehungsweise wird darüber auch meine Stelle finanziert, wo ich ganz viel auch in der Versorgungsforschung tatsächlich tätig bin. Habe aber ursprünglich eigentlich mal eine Ausbildung gemacht, ganz klassisch in der BWL und dann Sportwissenschaften in München an der TUM studiert und danach noch Gesundheitswissenschaften studiert. Und dann nach dem Studium bin ich dann direkt hier nach Augsburg gekommen. Genau.
Okay, super. Jetzt arbeitest du ja in einem Innovationsfondsprojekt. Wo siehst du da denn so Verbindungen zu der Versorgungsforschung?
Naja, also ich glaube zum einen generell, dass gerade diese Innovationsfondsprojekte ja ganz oft oder meistens Versorgungsforschung sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber in unserem jetzigen Projekt, auch wir schreiben gerade einen Antrag für ein neues Projekt, geht es natürlich auch wortwörtlich um die Versorgung von Patienten, beziehungsweise wollen wir da in randomisiert kontrollierten Studien ja erforschen oder beweisen, was denn eine bessere Versorgung für die Patienten wäre, als wir es jetzt haben. Aber also natürlich geht es darum, die Versorgung irgendwie für den Patienten zu optimieren, aber es soll natürlich auch für die Berufsgruppen, die daran beteiligt sind, eine Arbeitserleichterung oder Optimierung bringen. Also eine Win-Win-Situation eigentlich für alle, die daran beteiligt sind.
Wo siehst du da denn so die größten Herausforderungen, die du dann bei den Projekten bewältigen musst?
Also ich glaube, es gibt ganz viele Herausforderungen, weil natürlich ganz viele Menschen und Personengruppen in dieser Versorgungsforschung ja auch beteiligt sind. Das heißt, ich meine, jetzt haben wir vorher schon vom Patienten gesprochen, aber es fängt dann eben nicht bei uns in der Klinik jetzt zum Beispiel an, sondern schon vielleicht beim Hausarzt oder beim zuweisenden Kardiologen, dass da irgendwie eine Schnittstelle auch hergestellt werden muss. Und genauso haben wir dann in der Klinik ganz viele Schnittstellen mit verschiedenen Fachbereichen. Also jetzt bei unserem Projekt in der Herzchirurgie, da sind natürlich nicht nur Herzchirurgen beteiligt, sondern auch Ärzte aus der Anästhesie, aber natürlich die Pflege, die Physiotherapie, die Psychosomatik und ja, auch der Sozialdienst, weil ja dann natürlich nach dem Krankenhausaufenthalt die Menschen in Reha-Kliniken idealerweise gehen, dann muss hier wieder eine Schnittstelle stattfinden und halt die Kommunikation. Und das ist es ja doch auch eigentlich immer überall im Leben, egal ob beruflich oder privat, dass halt einfach die Kommunikation das A und O ist, weil auch jetzt in meiner Erfahrung ist es schon so, wenn man, egal ob das jetzt Patienten oder Kollegen aus anderen Fachbereichen oder aus anderen Kliniken sind, wenn man die Leute von Anfang an ins Boot holt, denen von einer Idee oder einem neuen Konzept erzählt und die Vorteile oder so erklärt, dann ist ja jeder, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich offen. Aber wenn ich natürlich die Menschen vor vollendete Tatsachen stelle, ist es schwierig. Und hier bei uns am Uniklinikum in Augsburg kommt auch noch dazu, das ist ja erst seit 2,5 Jahren eine Uniklinik und war davor ein ganz normales Kreiskrankenhaus. Das heißt, wir haben hier überhaupt keine etablierten Forschungsstrukturen. Und das macht die Arbeit dann in der Forschung schon auch echt herausfordernd oft, weil die Leute halt so dieses, ja, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir auch weiterhin so und so die Offenheit für Neues dann auch nicht immer da ist. Aber auch da glaube ich, wenn man die Leute irgendwie von Anfang an mit ins Boot holt, auch nach ihren Ideen und Meinungen fragt und mit einbezieht, dass man da schon gemeinsam auch was voranbringen kann und man da dann an einem Strang ziehen kann.
Okay, super. Das heißt es ja also, du arbeitest ja direkt in der Versorgungsforschung sogar. Was sind denn da dann deine täglichen Aufgaben? Was machst du denn in der Forschung dann?
Ja, ich habe tatsächlich ein sehr abwechslungsreiches Aufgabengebiet, würde ich sagen. Es ist jeder Tag irgendwie unterschiedlich. Ich habe ganz klassische wissenschaftliche Aufgaben. Das ist zum Beispiel, habe ich vorher ja schon erwähnt, wir reichen jetzt auch einen neuen Antrag wieder beim Innofonds ein. Da war ich bei der Ideenerstellung, bei der Studienkonzepterstellung ganz ganz viel mit dabei, habe auch diesen Antrag geschrieben, musste da dann mit Krankenkassen, mit Zuweiserkliniken, wieder mit den Reha-Kliniken und mit anderen Kooperationspartnern, also zum Beispiel jetzt in unserem Fall mit dem Uniklinikum Hamburg-Eppendorf, auch wieder viele Gespräche führen. Ja, und da eben dieses Konzept erstellen, auch zusammen mit den ganzen Fachbereichen und da natürlich wissenschaftlich auch ganz klassisch einfach Literaturrecherche schauen, was ist denn der aktuelle Stand der Dinge, wo gibt es Forschungslücken, was sind gerade jetzt bei uns in der Herzchirurgie so die Themen, die Versorgungsformen, die da gerade implementiert werden. Das ist bei uns jetzt dieses EROS-Modell. Vielleicht kennst du das.
Ja.
Das steht hier Enhanced Recovery After Surgery. Da ist unsere Klinik ja sehr spezialisiert drauf, würde ich sagen. Und wir haben das jetzt sehr im Fokus, das in der Herzchirurgie voranzubringen. Genau, also so, das sind so ganz klassische wissenschaftliche Tätigkeiten, natürlich auch irgendwie Datenbanken pflegen und eingeben. Aber dann bin ich auch aktiv in der Patientenversorgung auch beteiligt. Also jetzt in der vorangegangenen Studie, mit der wir jetzt halt gerade fertig geworden sind mit der Patientenrekrutierung, da habe ich die psychosomatische Intervention mit den Patienten durchgeführt. Das heißt, da hatte ich auch direkten Patienten Kontakt, und dann aber auch einfach Ansprechpartner für die Patienten sein, schauen, dass alles läuft, dass die zur richtigen Zeit die ihre Fragebögen bekommen, dass wir die auch wieder zurückbekommen, auch hier, dass Unterschriften da sind, dass sich an die ganzen Regeln gehalten wird, Studienprotokolle eingehalten werden. Und da gibt es dann halt auch noch ganz viele Aufgaben drumherum. Also sei das jetzt ja, irgendwelche Termine koordinieren, Gespräche führen, weil eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ja, also ohne Kommunikation geht halt nichts. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man regelmäßig im Austausch bleibt. So, hey, was läuft denn gut, was läuft schlecht, was können wir ändern, was müssen wir ändern, dass man eben diese ganzen verschiedenen Berufsgruppen auch regelmäßig zusammenbringt, damit man da auch wirklich so ein Team dann auch ja, erschafft, also dieses Interprofessionelle und Interdisziplinäre ist in unseren Forschungsschwerpunkten, hat es auch immer einen ganz großen Fokus. Und das hört sich immer alles so ganz schön und super an und von der Idee her, aber im Alltag eben, wo einfach jeder seit Jahren, teilweise Jahrzehnten halt so halt einfach vor sich hin arbeitet, ist das manchmal dann doch gar nicht so einfach, wie man denkt, dass man jetzt einfach mit anderen Berufsgruppen ganz eng zusammenarbeitet und dass dann halt vielleicht, ja, nicht nur der Arzt bei der Visite steht, sondern man darf auch einen Physiotherapeuten, die Pflege, Psychosomatik und so mit reinbringt.
Okay, super. Jetzt hast du eben gerade schon erwähnt, dass auch dieses interdisziplinäre Arbeiten sowas Schönes wäre in der Patientenversorgung, woran man halt noch arbeiten muss. Gibt es da noch mehr Sachen in der zukünftigen Patientenversorgung, wo man hinarbeiten könnte, was man mit einbeziehen könnte?
Ja, also das versuchen wir auch in unseren Studien, dass wir eben die Patienten viel stärker mit einbinden, dass immer so dieses Empowerment so ein Schlagwort oder Begriff, eben weil, ja, wenn du die Patienten von vornherein auch, wenn du die aufklärst, wenn man denen erklärt, warum ist das so, was kann der Patient selber tun, damit es ihm nach der OP jetzt in unserem Fall besser geht. Und man, ja, die Menschen einfach motiviert, dass sie das selber in der Hand haben und nicht jetzt einfach mit der Erwartung in die Klinik zum Beispiel gehen und dann eine OP haben und nach der OP ist dann alles super. Weil so funktioniert es ja nicht. So, man muss ja nach einer OP auch selber ganz, ganz viel dann dazu tun. Also in Form von Reha jetzt. Und das ist, glaube ich, bei fast jeder OP so, dass man nicht nach der OP aufsteht und das war ein Wundermittel und es geht einem jetzt viel besser als davor. Also das zum einen. Dass man und dann auch nicht nur vor der OP, sondern auch, oder ja, dass man die über diesen ganzen Versorgungsprozess die Patienten immer aktiv mit einbindet und mit den Patienten den Ablauf gestaltet. Ich glaube, da profitieren alle dann davon. Also zum einen der Patient, aber auch wieder alle beteiligten Berufsgruppen, weil ja ein selbstständiger Patient auch natürlich weniger Arbeit macht und dann hoffentlich auch weniger Folgeerkrankungen wieder hat. Und was auch noch mehr meiner Meinung nach in der Zukunft passieren sollte, ist, dass man die Angehörigen mit einbindet in den Versorgungsprozess. Und ich habe es ja vorher auch schon angesprochen, dass wir in unserer Studie ja dieses Thema der Psychosomatik auch haben. Und das ist natürlich gerade in der Herzchirurgie spielt die Psyche und die mentale Gesundheit auch eine große Rolle. Und da ist ein unterstützendes soziales Umfeld, wenn das denn da ist, ja auch Gold wert und die können ja dann wiederum den Patienten auch besser unterstützen, wenn sie einfach ja das alles besser einordnen können. Was heißt denn das alles, dieses Fachchinesisch? Was kommt da auf uns zu? Soll ich meinen Partner zum Beispiel nach der OP motivieren, dass er sich jetzt viel bewegen soll oder ist es eigentlich besser, wenn er sich nicht bewegt? Ja, genau, also das würde ich sagen, sind zwei so ganz große Punkte, wo wir auf jeden Fall noch Luft nach oben haben.
Okay, ja, das klingt auf jeden Fall sehr wichtig und spannend. Kann man auf jeden Fall dazu sagen. Jetzt hast du ja selber gar nicht Versorgungsforschung direkt studiert. Das hast du ja vorhin schon erwähnt. Was würdest du denn sagen, hast du aus deinem Studium selber mitgenommen? Welche Skills hast du da erlernt, die du jetzt wichtig in der Versorgungsforschung findest?
Also ja, ich meine, unter Gesundheitswissenschaften, das ist ja auch so ein bisschen irgendwie alles und nichts. Und das war aber, glaube ich, schon auch, also deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, Gesundheitswissenschaften im Master zu studieren und nicht nochmal Sport, weil Sport ja dann doch schon deutlich spezifischer ist. Und einfach so dieses, also Gesundheit und die Versorgungsforschung ist ja, spielt ja auch in diesem Gesundheitssektor einen Teil, aber da gehören halt einfach viele Bereiche dazu. Und auch diese ganzen Fachberufe oder Fachbereiche, die ich jetzt aufgezählt habe, die spiegeln ja dann auch so diese ganzen Themengebiete wider, die ein Mensch braucht, um gesund zu werden. Und das ist Bewegung, das ist die Ernährung, das ist die mentale Gesundheit. Dann muss das Ganze aber auch irgendwie natürlich sozial, politisch, strukturell in irgendeinem System auch stattfinden, wo es natürlich wo es ein bestimmtes Krankenversicherungssystem gibt, bestimmte rechtliche, ja, politische, Vorgaben, Regeln und so, in denen das alles läuft. Eben sind, also wie es bei uns ist, jeder ist krankenversichert oder ist nicht jeder krankenversichert. So, und dann natürlich muss das Ganze auch irgendwie gemanagt werden. Das Ganze hat auch irgendwie einen finanziellen Aspekt. Und deswegen glaube ich, so dieses ist eigentlich für diese Versorgungsforschung oder Gesundheitsforschung das schon gut, wenn man so einen Blick oder so einen Einblick in ganz verschiedene Bereiche gewinnen konnte, weil du ja auch später dann immer in deiner Arbeit schauen musst, wie beeinflusst meine Entscheidung jetzt ganz viele Bereiche wieder. Und das ist, glaube ich, so ein Skill. Ja, ich weiß nicht, ob man das in jedem Studiengang lernt, auf eine gewisse Art und Weise, aber da auch einfach flexibel bleiben, so Grundprinzipien von verschiedenen Bereichen verstehen und halt nicht so ein Scheuklappendenken, sondern eben ja die Intentionen auch von anderen zu verstehen, weil ja jeder Bereich dann immer gewisse Anliegen hat, die sich vielleicht überschneiden oder auch vielleicht entgegensetzen, aber dass man dann trotzdem irgendwie einen Konsens finden muss.
Ja.
Und ich glaube, wenn man da einfach einen Einblick in verschiedene Bereiche gesehen hat, und sei das jetzt theoretisch oder auch praktisch, indem man einfach auch während dem Studium Praktika, Hiwi-Jobs oder so in verschiedenen Bereichen auch macht, ich glaube, das ist immer gut und hilfreich.
Ja. Und wenn jetzt jemand, der Versorgungsforschung in Rosenheim studiert hat, wenn der jetzt bei euch anfangen würde zu arbeiten, was würdest du dann so von dem erwarten, dass der auch kann? Wenn jetzt sich jemand bei euch bewirbt im Studienteam, was sollte der können und welche Skills sollte der dann mitbringen?
Also ich würde jetzt erwarten, dass jemand dann die Fähigkeit hat, wenn man sich zum Beispiel überlegt, hey, wir haben das und das Forschungsprojekt. Also zum einen, da fängt schon an, dass einfach natürlich, wenn ich im Master studiert habe, da auch so schon eine gute Grundlage an Forschungsmethoden vorhanden ist. Wie baue ich eine Studie auf? So eine randomisiert kontrollierte Studie. Was unterscheidet das von anderen Studientypen und so weiter? Vielleicht auch, weiß ich nicht, so ein bisschen statistisches Verständnis schadet natürlich auch nicht. Und dann aber wieder so ganz pragmatisch, wenn ich jetzt hier die und die Intervention einführen will, welche Bereiche betrifft es denn alles, dass ich so einen Blick fürs große Ganze habe, dass das eben nicht nur jetzt bei uns zum Beispiel auf die Klinik fokussiert ist, sondern dass da davor was passiert, da passiert danach was, da ist unser Gesundheitssystem irgendwie drumrum, da ist dann vielleicht eine Covid-Pandemie, die das Ganze auch noch beeinflusst und dass man da diese ganzen Faktoren so ein bisschen auf dem Schirm hat.
Okay, super. Dann hätte ich jetzt abschließend noch ganz allgemein die Frage, was du denn von diesem Masterstudiengang Versorgungsforschung und Management in Rosenheim hältst, der jetzt 2023 zum ersten Mal stattfindet.
Ich finde das total cool, dass es den gibt, weil soweit ich weiß, beziehungsweise als ich studiert habe, was noch gar nicht so lange her ist, gab es sowas ja noch gar nicht. Und da war ja das mit Gesundheitswissenschaften noch total neu und innovativ. Und ich glaube aber, oder ich bin davon überzeugt, dass das ein immer wichtigeres Thema auch wird für uns. Und das Wichtige ist, dass wir da Experten haben, wo wir weil es ist klar, dass unser Gesundheitssystem, so wie es gerade läuft, wird es nicht mehr ewig tragbar sein. Und dass es da Änderungen geben muss, innovative Lösungen geben muss. Ansonsten, also ja, haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, alle oft genug irgendwie mitbekommen, wird das irgendwann gegen die Wand fahren. Und da ist es wichtig, dass wir Menschen haben, die jung und kreativ sind und da aber eine Ahnung haben, wie dieses System funktioniert und was wir für Möglichkeiten haben, um sowohl das Patientenwohl irgendwie im Fokus zu haben, aber dass alle, die in diesem System arbeiten, nicht kaputt gehen an der Arbeit, dass diese Arbeit auch wieder attraktiv wird und dass das Ganze finanziell irgendwie am Ende tragbar ist. So, ja, das erhoffe ich mir, dass das dann du und deine Kommilitonen da die Werkzeuge auch dafür irgendwie mitbekommen dann.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Das klingt alles auf.
Hast du denn das Gefühl, dass das der Fall ist, dass du da so die Werkzeuge dafür mitbekommst?
Tatsächlich bis jetzt ja. Ich habe auch das Gefühl, dass sich da sehr viele Gedanken dazu gemacht wurden. Eben auch, wie du vorhin gesagt hast, dass da das große Bild mitgedacht wird. Eben nicht nur eine Klinik, eine Intervention in einem Fachbereich, sondern genau dieser Aspekt. Dass da einfach viel dran hängt und wir da einfach einen guten Blick dafür bekommen, was alles einerseits möglich ist, was aber auch gemacht werden muss, um am Ende hoffentlich innovative Lösungen zu finden und da auch hoffentlich gute Veränderungen zu erreichen.
Ja, das klingt doch ganz gut.
Finde ich auch. Super, dann Mona, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Ich fand es wirklich super.
Voll gerne.
Und dann war es das mit diesem Podcast.